Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas und ich darf Sie pünktlich zum Sommerbeginn zu unserer Juni-Folge begrüßen, also Tax Update Juni. Und ja, da kann ich direkt fragen, was darf es denn heute sein? Vanille, Schoko oder doch lieber eine Kugel Pillar 2 mit Abgeltungssteuer-Topping? Wir haben auf jeden Fall ein paar schmelzsichere Themen mitgebracht. Und weil ich sage wir, das ist schön, dass ich wir sagen kann. Ich bin nicht alleine. Ich habe noch eine Verstärkung dabei, das ist die Nathalie Sieb, Steuerberaterin. Auch von unserem Frankfurter Standort. Grüß dich, Nathalie.
Hallo Philipp, schön wieder dabei zu sein.
Ja, freut mich, dass du dabei bist. Und dann würde ich auch sagen, springen wir direkt in die Steuerpolitik standesgemäß. Da haben wir das ein bisschen dreiteilig aufgebaut, also Deutschland, EU. Und dann blicken wir auch nochmal über den Teich nach Amerika. Da ist ein bisschen was passiert. Und da fangen wir direkt mal mit Deutschland an. Die Sommerpause, die startet ja jetzt bekanntlich bald am 11. Juli. Das heißt, der Bundestag wird dann erstmal in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Und Mitte Mai gab es zumindest schon mal eine Meldung, dass jetzt dem Vernehmen nach relativ schnell ein Gesetzespaket auf die Spur gebracht werden soll. Und siehe da, am 28.05. kam dann auch schon die Meldung, dass der Koalitionsausschuss getagt hat und hier ein Sofortprogramm verabschiedet werden soll. Das bedeutet, dass bis Ende Juni das erste Gesetzespaket stehen soll. Wir haben mal so ein paar Highlights mitgebracht, was da drin ja abgehandelt werden soll oder geregelt werden soll. Den Investitionsbooster, den man überall in den Nachrichten gelesen hat, also diese Superabschreibung in Höhe von 30% für die Jahre 25, 26 und 27, da soll da festgelegt werden. Dann soll auch bereits festgelegt werden, die stufenweise Absenkung der Körperschaftssteuersätze von jetzt 15% auf dann 10%. Das soll dann 2028 anfangen und dann bis 2033 dann entsprechend ja abgeschlossen sein. Und was auch ein Highlight ist, ist die Absenkung der Gastromehrwertsteuer oder die Schnitzelsteuer, wie viele so schön gesagt haben. Die soll da entsprechend schon festgelegt werden und auch die Erhöhung der Pendlerpauschale, also auch für alle Arbeitnehmer ist das relativ erfreulich, was da festgelegt wird. Das soll soweit schon mal festgezurrt werden. Es sollen auch so ein paar Punkte Richtung Bürokratieabbau mit aufgenommen werden, aber da sind jetzt noch keine Details bekannt. Von daher, da werden wir dann in der Juli-Folge, denke ich, ein paar Infos wieder haben und ein paar Neuigkeiten und da werden wir das dann auch gerne nochmal aufnehmen. Ja, und dann schließen wir Deutschland ab. Schauen wir in den Bereich der EU, weil die EU diskutiert aktuell wieder ein bisschen mehr über Pillar 2. Warum? Also Hintergrund, hier sind ein paar, ja, sag ich mal, wachsende Spannungen mit den USA. Wir hatten das ja in den letzten Folgen schon mal ein bisschen diskutiert. Und zwar die Amerikaner sind jetzt nicht mehr gewillt, wirklich das Modell Pillar 2 umzusetzen. Insbesondere, weil die Amerikaner ja auch ihr eigenes System haben, das nennt sich GILTI, das verfolgt grundsätzlich ähnliche Ziele wie Pillar 2, funktioniert aber dann doch wiederum ein bisschen anders. Und da gibt es natürlich dann auch so ein paar Überschneidungen bzw. ein paar Spannungen, die da ja zwischen den beiden Gesetzen oder beiden Gesetzesgerüsten dann vorherrschen. Und EU hat hier die Ratspräsidentschaft aktuell inne und versucht hier natürlich auch mal ein bisschen Richtung Lösungsweg vorzugehen oder vorzubrechen und hat jetzt hier, sag ich mal, eine Diskussion angeregt, dass man hier sich eventuell ein Stück weit annähert, dass dann auch die Gesetzesvorhaben auf EU-Seite so angepasst werden, dass auch diese Steuergutschriften, die in diesem GILTI-System dann vorherrschen oder in Amerika gewährt werden, dass sie auch größtenteils in Europa dann akzeptiert werden, damit eben für die amerikanischen Unternehmen keine Doppelbesteuerung drohen und damit diese Regelungen sich gegenseitig so ein Stück weit angleichen, damit es entsprechend dann, wie gesagt, für die Unternehmen keine Doppelbesteuerung mehr gibt. Also eingebracht wurde es zwar, beschlossen wurde jetzt noch nichts, also es gab jetzt noch kein Ergebnis aus dieser Diskussion, aber es zeigt jetzt zumindest, dass versucht wird, dass sich EU und Amerika ein Stück weit annähern in diesem System, weil auch natürlich dann an Pillar 2 festgehalten werden möchte und ohne die Amerikaner geht's halt nicht und deshalb ist wahrscheinlich auch dieser Vorstoß dann von Polen entsprechend gemacht worden. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge, wenn es da jetzt wieder Neuigkeiten geben sollte, greifen wir das dann gerne in den nächsten Folgen auf, aber das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Dann, um das Trio dann abzuschließen, gehen wir nochmal nach Amerika. In Amerika haben wir einen schönen Gesetzesentwurf, der nennt sich One Big Beautiful Bill Act. Das ist auch ein Name, der sich nur von Donald Trump ausgedacht werden konnte. Und zwar geht es hier eigentlich um, sag ich mal, Steuererleichterungen für amerikanische Unternehmen. Jetzt ist allerdings hier ein Artikel drin, beziehungsweise ein Abschnitt, der nennt sich Abschnitt 899. Und hier sind, beziehungsweise es wird die Tür geöffnet für Steuererhöhungen auf passive Einkünfte, also insbesondere Investoren aus Ländern, die ja gegenüber Amerika diskriminierend dastehen. Das bedeutet, wenn es irgendwelche Regelungen gibt, die amerikanische Unternehmen kritisieren oder diskriminieren, Beispiel Pillar 2. Wir hatten es ja eben jetzt gerade in dem EU-Block. Dann würde praktisch dieser Abschnitt 899 den Präsidenten oder die Gesetzgeber in Amerika in die Lage versetzen, dann entsprechend Steuererhöhungen auf Investoren oder Anleger aus diesen Ländern entsprechend durchzusetzen, was natürlich eher schlecht ist für alle EU-Bürger, die dann entsprechend in Amerika investiert sind und insbesondere natürlich auch für alle Konzerne, die jetzt hier europäische Gesellschaften haben und auch Tochtergesellschaften in Amerika haben. Das wird natürlich dann entsprechend für Verwerfung sorgen oder zumindest einen steuerlichen Impact dann haben, sollte das denn kommen. Ja, ansonsten, es werden noch weitere Punkte in diesem Abschnitt 899 ausgerufen, beziehungsweise sind dann auch geplant. Also es sollen insbesondere auch Dividenden etc. dann nicht mehr steuerbegünstigt werden. Das heißt, da können auch nochmal ein paar Änderungen kommen. Aktueller Stand ist, der Gesetzentwurf, der wurde jetzt schon vom Repräsentantenhaus verabschiedet, liegt jetzt beim Senat zur Prüfung. Mal schauen, ob das dann wirklich so durchgehen sollte. Aber wenn das tatsächlich so durchgeht, sollte man sich dann entsprechend zeitnah auch damit beschäftigen, weil dann ab 2026 soll dann entsprechend auch diese Regelung wirksam werden. Insbesondere das behalten wir dann auch im Auge für die nächsten Folgen, dass sie dann ab 01.01.2026 dann gut vorbereitet sind, falls sich da noch Änderungen ergeben. Aber dann würde ich damit den Steuerpolitik-Block jetzt schließen und dann gehen wir direkt in den fachlichen Teil. Da haben wir beim Verfahrensrecht zwei Themen mitgebracht. Nathalie, da würde ich dir gerne das Wort übergeben. Du hast einmal die Zugangsvermutung nach 122a und dann gibt es noch ein Merkblatt zur grenzüberschreitenden Prüfungszusammenarbeit.
Ja, vielen Dank, Philipp. Ich habe ein BfH-Urteil mitgebracht vom 20. Februar diesen Jahres, jetzt neu veröffentlicht Anfang Mai. Und das Urteil thematisiert die Bekanntgabefiktion im Paragraphen 122 Absatz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung. Danach gilt ein Steuerbescheid, der als Brief per Post versendet wird, nach 4 Tagen als bekannt gegeben. Und die Änderung von 3 auf 4 Tage bei der Bekanntgabe gilt ja seit Anfang diesen Jahres aufgrund des Postrechtsmodernisierungsgesetzes. In dem Urteilsfall klagte ein Steuerpflichtige gegen seinen Einkommensteuerbescheid aus 2017, also ist noch die alte Rechtslage mit der 3-Tage-Bekanntgabefiktion anzuwenden. Und das Finanzamt erließ einen Steuerbescheid an einem Freitag, also fingiert die AO ja die Bekanntgabe an dem folgenden Montag nach 3 Tagen. Und der Steuerpflichtige war allerdings beruflich abwesend und leerte daher seinen Briefkasten erst 1 Tag später an dem Dienstag. Hinzu kommt noch, dass in seinem Wohnviertel die Post nur an maximal 5 Arbeitstagen zugestellt wird. Und der Steuerpflichtige leitete den Steuerbescheid dann unverzüglich an dem Dienstag an seine Steuerberatung per Fax weiter. Und die Steuerberatung legte auch 1 Tag nach der Frist einen Einspruch ein. Und das Finanzamt wies den Einspruch als unzulässig zurück. Auch die Klage beim Bundesfinanzhof hatte keinen Erfolg. Das vorstehende Finanzgerichtsurteil wurde aufgehoben. Die BfH-Richter begründeten die Entscheidung mit den Grundsätzen, dass der Steuerpflichtige Tatsachen vortragen und beweisen muss, dass ein anderer Geschehensablauf als der typische Zugang nach der Gesetzesfiktion in Betracht zu ziehen ist. Dieser Grundsatz ist anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige nicht den Zugang des Bescheides anzweifelt, sondern behauptet, dass er den Bescheid nicht innerhalb von 3 bzw. 4 Tagen erhalten hat. Also der Steuerpflichtige muss die Zugangsvermutung erschüttern können. Die Tatsache, dass die Post nicht an allen Werktagen in dem Wohnviertel zugestellt wird, ändert nichts an dieser Zugangsvermutung. Aus der Urteilsbegründung lassen sich jetzt schon Tipps für die Praxis herleiten. Es ist verfahrensrechtlich empfehlenswerter zu behaupten, dass der Steuerbescheid erst gar nicht zugegangen ist, statt zu beschreiten, dass er nicht innerhalb der Frist eingegangen ist. Es passiert ja auch schon mal, dass Briefe einfach eben verloren gehen. Und per Elster empfehle ich die Einstellung vorzunehmen, dass der Bescheidversand zusätzlich elektronisch erfolgen soll. Dann bekommt man eine E-Mail-Benachrichtigung im Elster-Portal, dass ein Bescheid zum Abruf bereitsteht. Und wenn Sie digitaler und ökologischer unterwegs sind, dann lässt sich auch nur der digitale Bescheidversand auswählen. Aber dann bitte nicht mehr ausdrucken.
Das sollte man dann auf jeden Fall nicht mehr machen, aber das ist ein guter Hinweis. Dann kann man die Briefe dann entsprechend oder die Bescheide dann entsprechend auch auf Reisen, wenn man denn unterwegs ist, direkt abrufen, kann das dann auch seinem Steuerberater weiterleiten. Ja, und der Hinweis mit dem Nichtzugang, das klappt natürlich immer nur dann, wenn man keine Zustellung per Einschreiben hat.
Richtig, genau.
Das sollte man dann im Hinterkopf behalten, weil ansonsten läuft man da Gefahr, sich lächerlich zu machen. Aber danke für die Tipps. Genau, dann kannst du auch gerne direkt ins nächste Thema einsteigen. Da hast du noch das Merkblatt mitgebracht.
Ja, das Bundesministerium der Finanzen hat das Merkblatt zur grenzüberschreitenden Prüfungszusammenarbeit mit Steuerverwaltung anderer Staaten in einer neuen Version veröffentlicht. Stichwort ist hier das sogenannte Joint Audit, bei dem eine gemeinsame Betriebsprüfung staatenübergreifend stattfindet. Die Rechtsgrundlagen sind ja insbesondere das Amtshilfeübereinkommen und die EU-Richtlinie zur Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden. Und das Merkblatt regelt die Verwaltungszusammenarbeit, die Anwendung sowie die praktische Durchführung.
Ja, das nehmen wir gerne mit. Das wird auch in Zukunft immer wichtiger werden, weil diese Joint Audits, die werden zunehmen. Man hört das auch immer in der Praxis, dass ja einigermaßen gut funktioniert. Es gibt dann hier und da immer noch ein paar Sprachbarrieren oder auch ein paar kulturelle Unterschiede in den Prüfungsmechanismen. Aber an sich läuft dieses System wohl ganz okay. Schauen wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt. Auf jeden Fall da der Hinweis, gerne mal reinschauen und ein paar Infos packen wir da natürlich gerne noch in die Shownotes, dass Sie sich im Zweifelsfall da auch noch ein paar Informationen rausziehen können. Ja, dann wechseln wir in den Bereich der Ertragssteuern. Da gab es ein neues BMF-Schreiben vom 14.05. mit dem Thema Abgeltungssteuer. Das wurde lange erwartet, weil es gab in den letzten Jahren relativ viel Rechtsprechung zu dem Thema. Geupdatet wurde jetzt das alte BMF-Schreiben vom 19.05.2022 und haben also drei Punkte mitgebracht, was da jetzt drin behandelt wird, die hervorzuheben sind. Es war sehr prominent überall zu lesen, die rückwirkende Streichung der Verlustverrechnungsbeschränkung nach 20 Absatz 6, Satz 5 und 6 ESCG wird behandelt. Die ist einmal mit drin, also da gerne mal reinschauen, wenn Sie Optionsgeschäfte in den letzten Jahren, insbesondere während der Corona-Zeit gemacht hatten. Das hat für viel Verunsicherung geführt mit dieser Verlustverrechnungsbeschränkung, aber das ist jetzt ja rückwirkend gestrichen worden und das wird hier einmal aufgenommen. Dann haben wir einen neu eingefügten Abschnitt bezüglich der Zurechnung von Einkünften gemäß 20 Absatz 5 ESCG. Das geht in Richtung Nießbrauch etc., da ist ein bisschen was drin und auch Berücksichtigung von BFH-Rechtsprechung, also Urteile aus 23 zur Rückabwicklung eines Verbraucherdarlehensvertrags, das wurde bisher als steuerpflichtige Einkünfte qualifiziert, da hat das Finanzamt jetzt auch seine Meinung geändert, das heißt, da sind keine steuerpflichtigen Einkünfte mehr. Insoweit erfreulich für die Steuerpflichtigen. Jetzt haben wir noch eine Anekdote mitgebracht. Das ist die Randziffer 118, die fand ich ganz spannend. Und zwar gibt es ja bei den Verlusten aus dem wertlosen Verfall von Aktien, das sind ja grundsätzlich Verluste im Sinne des 20 Absatz 6 Satz 4 ESCG. Das bedeutet, dass die grundsätzlich einer Verlustverrechnungsbeschränkung unterliegen würden. Sprich, diese Verluste dürften grundsätzlich nur mit Gewinnen aus Aktiengeschäften verrechnet werden. Jetzt sagt das BMF-Schreiben jedoch, sind solche Verluste als Verluste nach 20 Absatz 6 Satz 6 alte Fassung erfasst worden. Das bedeutet, die Bank war nicht in der Lage, das schnell genug umzustellen und wird das bis zum 01.01.2026 so bescheinigt, sollen diese Verluste auch als Verluste nach 20 Absatz 6 Satz 6 ESCG erfasst werden. Bedeutet im Endeffekt, dass diese Verluste, die eigentlich einer Verlustverrechnungsbeschränkung unterliegen würden und nur mit Aktiengewinnen verrechnet werden dürften, bis zum 01.01.26 grundsätzlich als, sag ich mal, Verluste qualifiziert oder auch bescheinigt werden, die dann entsprechend komplett mit anderen Kapitaleinkünften verrechnet würden. Auf Deutsch gesagt, wenn die IT-Systeme der Bank nicht schnell genug umgestellt werden, profitiert man dann hier jetzt davon, dass man dann diese Verluste, die eigentlich ja einer Verlustverrechnungsbeschränkung unterliegen würden, entsprechend voll mit anderen Kapitaleinkünften verrechnen darf. Das ist insoweit ganz schön für, sag ich mal, alle Steuerpflichtigen mit Kapitalerträgen und entsprechenden Verlusten, weil dann wird halt wirklich unbeschränkt verrechnet. Und wie gesagt, das BMF gibt hier grünes Licht. Das darf bis zum 01.01.2026 so gemacht werden. Also hier auch ein kleiner Zwinker an alle Banken. Warten Sie mit der Umstellung und tun Sie Ihren Kunden vielleicht dann doch noch ein bisschen was Gutes, wenn Sie da sehen, dass da ein paar Verluste angelaufen sind. An der Stelle gibt es noch einen Hinweis, dass auch ein weiteres BMF-Schreiben noch veröffentlicht wurde vom 16.05.2025. Da geht es dann um die Steuerbescheinigung. Die Muster, die sollen dann ab 01.01.2026 verwendet werden, die in diesem BMF-Schreiben dann, sag ich mal, angehängt sind. Und bis dahin kann man dann ganz normal weiterhin die vom 23.05.2022 nutzen. Die sind da in dem BMF-Schreiben dann hinterlegt. Insofern da schon mal im Hinterkopf behalten, ab 01.01.2026 gibt es dann neue Muster für die Steuerbescheinigung. Das war auch schon der Bereich der Ertragssteuern. Dann wechseln wir die Farbe auf Orange. Nathalie, du hast uns was aus der Umsatzsteuer mitgebracht. Da gibt es ein paar Neuigkeiten aus dem EU-Rat. Was hast du denn da mitgebracht?
Ja, jedes Jahr werden etwa 4 Milliarden Pakete unter 150 Euro in die EU versandt. Vor allem aus Drittländern wie China, Stichwort Temu, Amazon und AliExpress. Und die EU schätzt, dass ihr jährlich 80 Milliarden Euro durch Mehrwertsteuerhinterziehung verloren gehen. Für Bestellungen aus dem Drittland unter 150 Euro fallen zwar keine Zollgebühren an, allerdings wird die Einfuhrumsatzsteuer fällig. Und der Rat der EU verkündet in seiner Pressemitteilung vom 13. Mai, er habe Einigkeit über die Richtlinie zur Vereinfachung der Steuererhebung bei Einfuhren erzielt. Ziel der Richtlinie ist es, die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer zu verbessern. Importeure sollen für die Einfuhrumsatzsteuer haftbar gemacht werden, indem sich die Steuer auf die Lieferer verlagert. Das betrifft eben dann die Online-Marktplätze wie Amazon, Temu und AliExpress. Grundsätzlich ist Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer die Person, die eine Zollanmeldung im eigenen Namen abgibt. Für die praktische Umsetzung soll damit der Anreiz geschaffen werden, dass der Importeur das Import-One-Stop-Shop-Verfahren, also IOSS, nutzt. Und das Verfahren ermöglicht, die Umsätze in verschiedenen EU-Ländern zentral über das Bundeszentralamt für Steuern zu erklären. Alternativ müsste sich der Unternehmer in jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat registrieren und dort die Umsatzsteuer erklären und abführen. Dann bräuchte der Unternehmer auch in jedem EU-Bestimmungsland einen Fiskalvertreter. Die Richtlinie ist allerdings noch nicht geltendes EU-Recht. Sie ist Gegenstand eines besonderen Gesetzgebungsverfahrens und das Europäische Parlament wird um Stellungnahme gebeten und danach muss der Rat die Richtlinie förmlich annehmen, bevor sie im Amtsblatt der EU veröffentlicht wird. Für eine Einigung über den Entwurf ist dann Einstimmigkeit im Rat erforderlich.
Bin ich mal gespannt, aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das nicht durchgehen sollte, weil bei 80 Milliarden Euro, die da hinterzogen werden oder wenn der Betrag dann, sag ich mal, in den Raum gestellt wird, würde es mich überraschen, wenn die Mitgliedstaaten da Nein zu sagen würden. Also ich gehe stark davon aus, das wird kommen.
Ja, das hoffe ich auch. Vor allen Dingen diese Lieferungen auch als Päckchen werden ja oftmals so angemeldet und tatsächlich ist ja dann oft auch mehr Warenwert enthalten.
Ganz genau. Da wird ja relativ viel Schmuh getrieben und ich denke mal, da werden insbesondere die Einstimmigkeit gegen Portale, Temu, Shein, AliExpress, du hast es gerade schon alle genannt, die werden da ganz schön ins Spitzen kommen. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Hoffen wir mal, dass das alles soweit durchgeht und dass, selbst wenn es nur ein Bruchteil des Betrages ist, den du gerade genannt hast, wenn der dann reinkommt, das wäre ja schon mal ein Riesenerfolg, sag ich mal. Ja, und dann haben wir unseren fachlichen Teil mehr oder weniger schon abgeschlossen. Jetzt haben wir noch zwei, drei Themen, also gerade unser Steuerknüppel und unsere Statistik des Monats, das sind ja unsere Klassiker. Aber davor haben wir noch was Freudiges für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar, wir haben uns mal wieder ein Gewinnspiel ausgedacht. Und zwar zu gewinnen gibt es ein Jubiläumstrikot des DFB in der Farbe Weiß in der Größe L. Hier schon mal der Hinweis, fällt relativ groß aus. Mir hat es nicht gepasst. Das ist dann entweder zum Selbsttragen oder eben zum Verschenken. Weil nächstes Jahr steht ja dann auch schon die WM in Amerika, Kanada und Mexiko an. Da kann man sich dann entsprechend in Schale werfen. Und wir haben uns überlegt, damit wir es wieder ein bisschen witziger gestalten, machen wir wieder ein Tippspiel. Das hat letztes Jahr zur EM schon ganz gut geklappt. Und das machen wir jetzt dieses Jahr zur erstmaligen Austragung der Club-WM. Und wir haben uns überlegt, Sie können uns an die podcast@bbsz-Adresse den Club-WM-Gewinner schicken mit Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten und wenn Sie dann den richtigen Tipp abgegeben haben sollten, werden Sie dann dieses Trikot gewinnen. Wenn es mehrere richtige Tipps gibt, werden wir das natürlich auslosen und wenn es keiner schafft, den richtigen Tipp abzugeben, dann werden wir dann unter allen Teilnehmern das Trikot dann verlosen. Und Teilnahmeschluss wäre dann der 14. Juni, 24 Uhr, weil das erste Spiel, habe ich gesehen, findet um 15.06. um 2 Uhr morgens statt. Das heißt, bis Mitternacht können Sie dann noch tippen und alle Statistiken auswerten. Und wir werden dann den Gewinner nach der Club-WM, das heißt in unserem Text-Update für August, verkünden. Das heißt, wir freuen uns auf die Teilnahmen. Wie gesagt, podcast@bbsz, das ist die Adresse, die auch in den Shownotes steht. Und schicken Sie uns da gerne Ihren Tipp und wir freuen uns über rege Teilnahme. Genau, das war der Hinweis zum Gewinnspiel. Dann gebe ich ab an die Nathalie, die hat uns den Steuerknüppel mitgebracht. Und hier geht es um kein Fahrtenbuch, sondern um ein Toilettentagebuch.
Ja, es geht um einen spitzfindigen Betriebsprüfer. Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat in einem Urteil entschieden, dass ein Betriebsprüfer weder die Kosten für sein Arbeitszimmer noch die Renovierungskosten für die daneben liegende Toilette als Werbungskosten geltend machen kann. Der klagende Betriebsprüfer renovierte im Streitjahr seine Mietswohnung und richtete sich ein häusliches Arbeitszimmer ein. Im Finanzamt stand ihm ein fester Büroarbeitsplatz zur Verfügung. Mit seiner Klage wollte er die Renovierungskosten sowie die seines Gäste-WCs als Werbungskosten geltend machen. Er kam auf die Idee, ein Toilettentagebuch zu führen und darin nutzte er die Toilette circa 9 bis 10 Mal täglich, davon 8 bis 9 Mal beruflich. Danach ergebe sich eine berufliche Toilettennutzung von 73,58%. Das sah das Finanzgericht etwas anders und wies die Klage ab. Die für einen Betriebsprüfer prägende Tätigkeit übt er außerhalb des Arbeitszimmers im Außendienst aus und dies gilt erst recht auch für die Toilette. Das Gäste-WC ist privat, auch wenn es während der Dienstzeit genutzt wird.
Das nehmen wir gerne mit. Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee gewesen vom Betriebsprüfer. Es hätte mich auch überrascht, wenn das Gericht das hätte durchgehen lassen. Aber gut, man kann es ja mal probieren. In dem Fall ist es halt auf Deutsch scheiße gelaufen.
Ja, also die Entscheidung ist nur konsequent.
Ja, definitiv. Aber ein schöner Steuerknüppel, den wir dann auch gerne mitnehmen. Dann nehmen wir noch die Statistik des Monats mit. Hier haben wir die Dubai-Daten. Und zwar fand ich ganz spannend, 2021 wurde mal wieder eine Daten-CD gekauft für insgesamt 2 Millionen Euro, also relativ happig. Und innerhalb der CD waren wohl Informationen, also Eigentumsrechte von Immobilien, insbesondere in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Ziel des Ganzen war eben, dass die Steuerfahndung, die diese CD angekauft hat, dann entsprechend Daten gewinnt über Deutsche, die eventuell in Dubai über Immobilienvermögen verfügen und dieses entsprechend vermieten, Einkünfte erzielen und dann natürlich abgleichen, wurden diese Einkünfte erklärt oder nicht. Und die Statistik, die wir dazu haben, die kommt aus Hessen und zwar hat die Steuerfahndung in Hessen jetzt mal eine Zwischenbilanz gezogen und mal geschaut, was seit 2021 seit dem Kauf denn reingekommen ist an Mehreinnahmen und das beläuft sich jetzt auf knapp 400.000 Euro. Das war am Anfang, als ich das gelesen habe, erstmal so lala. Also wenn ich 400.000 ins Verhältnis zu 2 Millionen Euro setze, hätte ich jetzt gesagt, kein guter Deal. Allerdings muss man natürlich auch beachten, dass das jetzt nur Hessen war, die diese Zwischenbilanz gezogen haben. Es gibt ja noch ein paar andere Bundesländer und ich gehe auch stark davon aus, dass die anderen Steuerfahndungen hier aktiv waren und auch die Daten-CD entsprechend ausgewertet haben. Man kann also fast davon ausgehen, dass sich dieses ganze Geschäft auf jeden Fall gelohnt hat. Hoffen wir natürlich, dass die 2 Millionen Euro gut angelegt waren und wenn es dann nochmal eine neue Information seitens der Steuerfahndung von anderen Bundesländern gibt, dann nehmen wir das natürlich auch gerne nochmal auf. Aber so an sich sollte das ein guter Deal für die alle Steuerzahler gewesen sein. Das war unsere Statistik des Monats Juni. Damit hätten wir dann auch schon unsere Folge soweit abgeschlossen. Sind wir diesmal ein bisschen kürzer als sonst, aber ist ja auch mal nicht so verkehrt. Da kann man das Wetter dann entsprechend auch mal ein bisschen länger genießen. Und dann würde ich mich als allererstes bei der Nathalie Sieb bedanken, dass du wieder dabei warst. Schön, dass du da warst.
Danke, Philipp.
Ja, und dann bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir haben wieder tolles Feedback bekommen und die Hörerzahlen waren trotz des schönen Wetters immer noch sehr hoch, was uns natürlich freut. Und von unserer Seite noch der Hinweis, wenn Sie noch einen Nachschlag wollen, können Sie auch gerne nochmal in die Shownotes gucken, da sind nochmal ein paar Informationen hinterlegt oder auch beispielsweise in unsere Spezialfolge reinhören über die Fonds, die wir letzten Monat veröffentlicht haben. Die ist auf jeden Fall sehr hörenswert und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, wir würden uns wieder freuen, wenn Sie dann wieder einschalten im Juli, wenn es dann wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.